Mach einen schönen Anblick, die viele Kinder heute Morgen. Das erinnert mich noch an meine Kinderzeit und auch das Lied, das hat man in der Kinderstunde damals gesungen. Und ich finde, es ist schön, wenn man auch als Kind schon Jesus kennenlernt. Amen. Wer hat sich denn bekehrt so unter 20? Ah, siehst du, viele. Und das ist einfach schön. Auch schön, dass wir heute Morgen wieder bei euch sein können, hier in La. La hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herz, das wisst ihr. Und es war eine Zeit, wo ich ganz stark Gottes Reden auf La gehört habe. Gottes Reden, wo er mich einfach hier so geführt hat durch diese Stadt. Und danke, dass immer ihr noch da seid. Amen. Halleluja. Manche, die sind dazugekommen, viele sind dazugekommen. Manche sind noch die vom alten Schlag noch, möchte ich mal so sagen. Aber Gott ist treu. Und durch die ganzen Kämpfe und Wirrnisse oftmals, wo wir durch müssen und Schwierigkeiten, nimm sie aus Gottes Hand und sag, Herr, du hast Sinn und du hast Zweck in meinem Leben, in dem Leben unserer Gemeinde, in dem Leben, in dieser Welt. Gott hat einen Plan mit uns. Amen. Das habe ich immer festgehalten. Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Bis ich das begriffen habe. Mit allen anderen, das ist mir klar. Aber mit deinem Leben hat Gott einen Plan und er meint es gut mit uns. Und er weiß, wohin die Reise geht. Und es ist so schön, dass Gott sich abgibt mit den Einzelnen und auch mit der Masse, das sehen wir. Auf der einen Seite hat Gottes Auge wach über deinem Leben, über deinem einzelnen Leben, über deiner Familie. Und dann sehen wir, Gott hat auch wach über die Gemeinde Jesu Christi weltweit. Amen. Weltweit. Und ich sah, sagte Johannes, eine große Schar, die niemand zählen konnte. Ich sah sie vor dem Thron Gottes stehen. Und alle, sagt er, alle haben ihr Leben und ihr Herz reingemacht in dem Blut des Lammes Jesu. Amen. Und die singen miteinander das neue Lied. Halleluja, das Lied des Lammes. Das können die Engel, das wisst ihr ja, die Engel können das Lied nicht singen, denn die sind nicht erlöst worden, sondern nur die Erlösten werden das Lied des Lammes singen können. Halleluja. Willst du dabei sein? Ich will dabei sein. Und das ist so mein Gedanke heute Morgen. Gott befasst sich mit dem Einzelnen und er will dich zubereiten auf den Tag, wo er kommen wird. Er sagt mal zum Petrus, und der ist manchmal so im Rampenlicht von dem Jüngerkreis gestanden, da sagt er einmal, und über dem Wort steht Warnung des Petrus. Er sagt hier in Lukas Kapitel 22, Vers 31, Simon, Simon. Und wir wissen ja, wenn Jesus etwas zweimal sagt, wahrlich, wahrlich, oder Simon, Simon, dann möchte Betonung drauf liegen. Eine ganz starke Betonung, hör mal her. Sei jetzt wach, es ist ein wichtiges Wort, was ich dir zu sagen habe. Er sagt dir, siehe, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Und jetzt wird's ganz persönlich, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du der mal einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Was war die Antwort? Es scheint, dass der Petrus gar nicht so richtig mitgehört hat oder dass das an ihm vorbeigegangen ist oder ich weiß auch nicht, was der verstanden hat. Er sagt hier zu Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus sprach zu ihm, Petrus, ich sag dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal hast verleugnet, dass du mich kennst. Und dann noch zum Schluss sagt er, oder sie, die Jünger, Herr, sie hier sind zwei Schwerter. Er sprach zu ihnen, es ist genug. Ihr habt es begriffen. Jesus, hilf doch, dass wir es begreifen, was du mit uns sagen willst. Was meinst du damit, wenn du sagst, ich habe für dich gebetet? Oder Satan begehrt, uns zu schütteln, uns zu rütteln, wie Weizen vom Spreu. Herr, dass es ein Prozess gibt, Gnade, dass wir durchhalten, dass wir edlen Weizen werden, Herr, geläutert, durchgegangen durch die Prüfungen. Darum bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen. Da steht mir immer ein Bild vor Augen in Albanien. Wir waren in Albanien und die haben noch so eine altmodische Wirtschaft, Landwirtschaft. Das ist kaum ein Bulldog damals. Das war sonderbar. Die haben immer mit Gabeln haben die immer Weizen hochgeschmissen, wenn gerade so Wind gegangen ist. Und dann ist der Weizen noch ein Stück weiter geflogen. Und dann sahst du, wie die Schwere runterkam und der Weizen oder die Spreu ist einfach davon geflogen. So haben die, anstatt getroschen, haben die den Weizen von der Spreu getrennt. Und so sehe ich, Gott muss uns manchmal auch so richtig hochwerfen, oder? So durchschütteln. Du sollst nicht Spreu letzten Endes sein. Und dein Leben soll nicht wie Spreu rauskommen. Sondern er will, dass du guter Weizen wirst. Wertvoll für diese Welt. Das ist eigentlich die Absicht Gottes. Und da hat er oft Männer Gottes in diese Mangel genommen, um sie zu prüfen, um sie zu läutern. Nicht, dass sie kaputt gehen, sondern Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, du kommst durch, dass dein Glaube nicht aufhört. Satan begehrt uns. Aber ich habe für dich gebetet, du sollst durchkommen durch den Läuterungsprozess. Ich denke an Abraham. Gott ist mit Abraham bis ans Äußerste gegangen. Wie weit geht mein Knecht Abraham und wie weit vertraut er mir? Seht den Weg geht auch Jesus mit mir und mit dir. Inwieweit vertraue ich Jesus mein Leben an? Habe ich ihn im Boot, dann geht's gut, oder? Theoretisch ja, aber wenn der Sturm kommt, dann nimmer, oder? Dann haben sie gesagt, Herr, siehst du es nicht, dass wir ertrinken? Wir gehen jetzt Grund. Und Jesus stand auf und sagt zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Warum, ihr Kleingläubige? Und da sehe ich, Gott will aus uns Angsthasen, Furchtsamen. Solche Menschen machen, die Vertrauen lernen, auch im Sturm. Amen. Ich will im Sturm lernen, vertrauensvoll nach oben zu blicken, auf Jesus zu schauen. Und Jesus stand auf und er hat so viel Erbarmen mit uns Menschen. Das ist Jesus wieder, Jesu Art. Er steht auf, streckt vielleicht seine Hand aus und sagt, schweig, sei still. Und der Sturm legte sich und die staunen nur. Nein, wer ist das, der dem Wind und Meer gehorsam sind? Jesus ist in deinem Boot. Er prüft uns. Und das, ich glaube, das war die Lektion der Jünger Jesu der damaligen Zeit, sie zu prüfen, ihnen zu lehren und zu lernen, dass sie ihm, dem Meister Jesus Christus, vertrauen. Und wie schwer war diese Lektion? Abraham hat Gott vertraut, heißt von ihm. Er hat Gott vertraut. Als Gott zu ihm geredet hat, Abraham, zieh aus seinem Land raus. Weg von der Verwandtschaft, Freundschaft. Ja, wohin, Herr? Ich zeig dir ein Land, das werde ich dir zeigen, aber geh du zuerst, mach den ersten Schritt. Und geh raus und ich werde dich führen in ein gutes Land. Seid ihr auch schon an solche Führungen gestanden, wo ihr ganz innerlich ganz genau gewusst habt, das will Gott, Halleluja, der Weg. Und ich sage immer wieder, das ist der Ruf Gottes. Und der Ruf Gottes ist so markant, so gewaltig, der unterscheidet sich von allem anderen. Wenn ich meine Tochter, meine Anja, anschaue, die war so an der Entscheidung, ob sie jetzt Karriere macht. Dort im Geschäft hat man ihr einen Job angeboten, der Geld gebracht hat, der schlackert nur noch mit den Ohren, was die jungen Leute heute verdienen und können und so weiter. Was willst du? So stand Jesus vor ihr vor Augen. Entweder machst jetzt Karriere oder folgst mir nach. Folgst mir nach. Und dann hat sie eine Entscheidung getroffen. Sie hat mich nur angerufen und hat gesagt, Papa, was soll ich machen? Da kann der Papa nichts mehr machen. Ist nicht wahr? Da kannst du nur noch für deine Kinder beten. Habe ich gesagt, Anja, weißt du was? Jetzt legst du einmal auf und dann bete ich. Frage ich Gott, was will Gott von dir haben? Vielleicht gibt Gott mir eine Antwort oder eine Stärkung für die Entscheidung. Gut, in einer halbe Stunde rufst du nochmal an. Ich habe zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott, zeig mir den Weg für das Mädel oder sag mir etwas. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe gelesen, die Ernte ist groß, wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Ich habe geheult wie Schlosshund, Geschwister. Ich habe geheult. Ich habe gemeint, ich würde nochmal meine Berufung nachvollziehen. Die Ernte ist groß. Als sie angerufen, habe ich gesagt, Anja, ich habe kein anderes Wort, als wie das Wort hier. Matthäus 9, glaube ich, steht 37, 38. Die Ernte ist groß. Wir haben geheult am Telefon. Wie geschlossen. Und dann hat sie mit meiner Frau gesprochen. Dann haben die zwei auch miteinander geheult. Halleluja. Das war der Ruf Gottes. Ist ein Ruf, da kannst du nicht sagen, was bringt's, was ist besser, kannst du nicht mehr abwägen, sondern es ist, ich sage immer wieder, ein heiliger Ruf, wo du wirklich auf Gottes Geheiß gehen kannst und loslassen kannst, die, ich weiß nicht, wie viel, 100.000 oder wie viel Franken im Jahr, stellt euch mal das vor, loslassen und dem Herrn nachfolgen. Keine Sicherheit mehr. Und sie hat es genannt, raus aus dem Wasser, aufs Wasser gehen und Gott vertrauen. Gott ist treu, Halleluja. Abraham, wie weit wird er gehen? Und das ist die Frage auch an unser Leben heute Morgen. Wie weit wirst du mit ihm gehen? Darf Gott dich wie Weizen rütteln und schütteln? Darf er dich prüfen? Oder denk an Hiob. Hast du meinen, sagt Gott zu Satan, hast du meinen Freund, mein Mann, den Mann Gottes, Hiob gesehen? Oh ja, habe ich gesagt. Aber, hat Satan gesagt, rüttel an seinem Leben, rüttel an seiner Gesundheit, rüttel an dem und jenem. Dann wirst du sehen, was für einen Bestand hat. Rüttel, schüttel einmal da und dann wirst du sehen, wie schnell das auch Hiob dir absagt. Solange es gut geht, da ist gut Christ sein. Aber wenn es ans Mark geht, wenn es an Substanz geht, dann wirst du sehen, wie er dann reagiert. Und es heißt, dass er Erlaubnis bekommen hat. Und wir wissen, Hiob kam durch. Er kam durch, Halleluja. Warum? Weil er Gott vertraut hat. Und was war seine These, was war sein, was er festgehalten hat? Dieses Wort ist mir immer groß beim Hiob. Er sagt, ich weiß, wenn du auch nicht viel weißt, aber wenn du das weißt, dass dein Erlöser lebt, dann weißt du das meiste. Amen. Amen. Halleluja. Das hilft zum Leben und zum Sterben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott rüttelt an uns. Und wenn er sieht, da sind noch Dinge an deinem Leben, dann wird er rütteln, dann sagt er, dann muss er, muss durch Läuterung gehen. Auch ein Petrus, du musst jetzt durch die Läuterung gehen. Und letztendlich, wenn wir noch in die Offenbarung blicken, dann sehen wir, Gott meint es gut mit der Gemeinde, mit den Gemeinden der damaligen Zeit. Und Gott meint es auch gut mit unserer Gemeinde, mit der Lager-Gemeinde. Amen. Ich weiß nicht, auch ihr werdet schon durch manche Rüttelzeiten durchgegangen sein. Aber vielleicht, ich muss mal sagen, das gehört zum Leben dazu, ist nicht wahr? Rechnen auch die Zeiten ein in deinem Leben und mit Gott, dass du gerüttelt und geschüttelt wirst. Der Weizen muss rauskommen. Der Weizen, der gute Weizen. Und so liebt er die Gemeinde. Und so liebt er uns. Ich meine, erst bei Erschütterungen, erst bei dem Rütteln, werden wir merken, was in unserem Leben einmal nicht stimmt und was Bestand hat, was uns hält, durchzukommen. Manchmal können die Erschütterungen oder dieses Rütteln, wie in Petrus einem Fall, das spricht Jesus direkt an, der Satan hat deiner begehrt. Also wir sind, du bist die Zielscheibe Satans. Stell dir mal vor. Überhaupt, wenn du mit ungeteiltem Herzen Jesus nachfolgen willst, dann bist du die Zielscheibe Satan. Aber Jesus sagt, wohl, du wirst hineingeführt werden, aber du kommst wieder raus. Ich habe, das ist die andere Seite, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Amen. Das macht getrost, oder? Jesus tritt für uns ein. Also wir kommen durch Erschütterungen, durch das Rütteln durch. Und da zeigt sich, was eigentlich in uns ist. Die Bibel sagt ja, in uns wohnt ja nichts Gutes. Aber Jesus will das Gute pflegen, will es nähren. Was soll denn da mal, ich möchte auch immer so die Grundlage vom Petrus haben, was soll denn erschüttert werden? Was sollten weggehen? Pauschal gesagt, die Spreu soll weggehen. Spreu hat keinen Wert. Aber der Weizen ist wertvoll. Ich würde sagen, Spreu könnte stolz sein, könnte Hochmut sein. Und Petrus sagt, ich gehe mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod. Ich. So hat er sich eingeschätzt. Ganz ehrlich, wie schätzt du dich ein so im Glaubensleben? Wie schätzt du dich ein? Ich. Und manche, die pochen dann, ich bin ja schon, weiß wie viel, 15, 20, 30, 40 Jahre schon in Nachfolger Jesu. Mir und ich, erstes Ich und so weiter. Das ist der pure Stolz, das Ich, meiner, mir, mich. Ich. Ich kann mit dir durchs Gefängnis gehen, in den Tod gehen. Und dann hebt Jesus seine Hand und sagt, Petrus, der Herr wird dreimal krähen. Oder wie war es? Einmal krähen oder dreimal? Einmal. Und du hast mich dreimal verleugnet. So war. So. Du hast verstanden. Ja, gut. Schön. Er sagt es voraus. Der Hahn kräht. Was hat ein Hahn dort verloren? Stell dir vor. Aber der hat ihn zum Bewusstsein gebracht, zur Besinnung gebracht. Mensch, ich habe ja Jesus verleugnet. Auf das, was ich gegründet habe, mein Ich, mein Durchkommen, ist zusammengebrochen. In einem Augenblick. Vor einer Frau, vor einer Magd. Warum der Stolz und dieses Ich will uns zu unserer wahren Herzensbestimmung bringen? Er will uns abhalten davon, der Stolz. Aber Jesus, der kämpft ja auch mit uns. Ich aber Über dieses Ich aber. Ich aber will dich zur wahren Demut führen. Stolz will dich um die wahre Herzensbestimmung bringen. Jesus sagt, ich aber will dich zur wahren Demut bringen. Warum? Weil Stolz bedeutet eigentlich, unabhängig von Gott zu leben und zu werden. Und wenn wir aber anfangen, den demütigen Lebensstil, den dienenden Lebensstil zu leben, dann wird es zu einer Veränderung kommen müssen. Warum? Weil Jesus oder die Bibel sagt, dem Hochmütigen, dem muss ich widerstehen. Ich muss dich verändern. Und plötzlich kommt Gott in einer Art und Weise, wo wir gar nicht dran denken, wie wir es noch nicht erwartet haben. Aber er kommt, um uns zu verändern. Satan wird dich schütteln, wird dich rütteln. Ich habe für dich gebetet. Herr, die Zeit ist aber noch nicht gekommen, oder? Die steht unmittelbar davor. Warum? Deinen Hochmut, der soll zusammenbrechen und aus dem Petrus soll ein Demütiger werden. Etwas anderes muss zerbrechen. Wird geschüttelt werden. Ich habe mir notiert, Kränkungen, Verletzungen. Verletzungen. Habt ihr auch schon Leute gehört, ach, ich bin so verletzt. Der hat mich wieder so verletzt. Das ist ja menschlich, oder? Ist schon mal jemand verletzt worden? In der Gemeinde kommt sowas an, ne, da, oder? Ja. Verletzt worden. Wie sieht das aus? Der Herr Jesus sagt, oder die Bibel sagt, das Herz will er heilen. Und das Herz will er festmachen. Halleluja. Ein festes Herz. Brauchst du ein festes Herz? Welches geschieht durch Gnade. Festes Herz. Ein Herz, das ausgerichtet ist, das weiß den Weg und den Willen Gottes. Ein Herz. Der Gekränkte, von dem heißt es, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt. Verletzte verweigern den Zutritt anderer zu ihrem Herzen. Verletzte igeln sich ab. Verletzte trachten, dass ihnen wohl geht. Und vom Verletztsein zur Verbitterung ist der Weg ziemlich nahe beieinander. Verbitterung. Verletzt. Aber Jesus sagt, wenn du verletztes, verbittertes Herz hast, sagt er, ich will heute Morgen dich heilen. Hört es sich gut an? Ich will dich heilen von jeder Verbitterung, von jedem Schmerz, den dir Menschen zugefügt haben. Das ist Jesu Absicht. Ja, wie? Da muss ein Prozess gehen. Jesus hat so spezielle Prozesse, die er Menschen führt. Aber er will das Herz heilen. Manchmal die Verängstigten, die sind wirklich ängstlich, ist die verletzten Menschen. Und sie haben immer Angst, da könnte jemand über den Weg laufen, der sie wieder verletzt. Da sind sie wieder verletzt. Aber Jesus sagt dem verletzten Herz, ich will dich heilen. Heilen. Von Kränkungen. Meine Frau hat immer den Satz formuliert. Alle sind sie gekränkt, aber keiner will sterben. Verletzt oder verletzt. Aber können wir sterben? Wollen wir sterben mit das alte Wesen in den Tod geben? um Jesu willen. Deshalb muss auch das erschüttert werden, damit du frei wirst von Kränkungen, von Verletzungen. Dann noch, was muss noch erschüttert werden? Manche Menschen und viele Menschen haben ein falsches Denkmuster. Die denken falsch. Bei denen fängt der Satz immer so an, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich andere Eltern gehabt hätte? Was wäre? Was wäre, wenn? Ich mich nicht scheiden lassen haben müssen oder so. Wenn mein Ex-Mann nicht gewesen wäre, dann hätte ich, Punkt, Punkt, Punkt. Was wäre, wenn diese Frau oder jener Mann nicht in der Gemeinde es gegeben hätte oder noch geben würde? Was wäre, wenn, das sind alles falsche Denkmuster. Oder was wäre, wenn mein Pastor, nicht wahr? Das schiebt man so oft auf den Pastor. Ich glaube, Geschwister, dieses falsche Denkmuster muss durchgeschüttelt werden, damit wir richtig denken. Ich bin überzeugt, dass weder der Teufel, weder Mann noch Frau, noch jemand in einer Gemeinde uns, dich aus dem Willen Gottes raus buxieren kann. Denn nur du und Gott haben dein Leben in der Hand. Amen. Du kannst entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Mit Jesus und ein richtiges Denken. Denken durch den Geist Gottes gewirkt. Eine Veränderung im Denken. Denn das ist das Problem, unser falsches Denken. Also wenn wir ein richtiges Denken, ein göttliches Denken, ein Denken, wie Gott denkt, bekommen möchte, da muss unser altes Denken so geschüttelt werden, dass Risse entstehen und das zusammenbricht. Wer will heute Morgen falsches Denken zusammenbringen und neues Denken in dein Innerstes, in dein Herz, in deinen Gedanken Platz nehmen? Erschüttert. Ich weiß nicht, was für ein Prozess der Josef, wenn ich den noch vor Augen führen darf, was der Josef durchgemacht hat. Ob ihn das alles hier, was er durchgemacht hat, mit seinen Brüdern, das hat ja nicht aufgehört, in Ägyptenland, was er da alles mitgemacht hat, wie er versucht worden ist, wie die alle ihn zerstören wollten. Versuchen wollten, mit aller Kraft haben die Brüder seine Vision von Josef zerstören wollen. Sie haben gesagt, komm, lass uns ihn erschlagen, ihn in eine Zisterne werfen. Dann werden wir sehen, was aus seinem Träumen wird. Ihr Ziel war, ihn zu vernichten. Und da geht er durch. Da ist mir so ein Vorbild. Er geht durch den Hass der Brüder. Er fleht sie an, Brüder, wo seid ihr? Brüder! Und keine Antwort. Weg, kauf, ein paar Penny. Runtergeworfen in die Zisterne, abgelehnt von seinen eigenen Brüdern. Und dann geht es in Ägypten weiter. Zerstörung seiner Reinheit. Immer diese täglichen Attacken. Mei, wie kommt er durch? Durchs Gefängnis der Vergessenheit. Im Psalm heißt es, sie zwangen seine Füße in den Stock, sein Leib musste in Eisen liegen, bis sein Wort kam und die Rede des Herrn ihn durchleuchtete. Die Rede des Herrn, Gottes Wort durchläutert einen Menschen. Und er wurde ein Mann, der Gott treu blieb, ein Mann, der der Vision Gottes treu blieb. Er hielt fest. Warum?
Weil er,
und ich finde keine andere Antwort,
weil er ein Fundament hatte, das unzerstörbar war. Er hatte ein unerschütterliches Fundament. Sein Vertrauen war in dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gegründet. Und dieses solide Fundament brauchst du persönlich, braucht die Gemeinde. Ich denke, dass auch die Zeit des Gefängnisses für Josef eine Zeit der Erläuterung war, eine Zeit der Möglichkeiten, eine Zeit der Möglichkeiten, wo Gott ihn führen konnte. Möglichkeiten hatte er, Träume zu deuten. Er ging durch die Erschütterungen. Und er ging durch, bis er an seine Berufung hingeführt wurde. Das schlummerte tief in seinem Herzen, die Berufung. Was war denn das? Seine Brüder, an dem Traum hielt er fest, seine Brüder werden noch kommen und sich vor ihm neigen. Und sein Vater wird sich neigen. Das war eigentlich die Vision. Er wird den Tag kommen, wo Gott ihn erheben wird und seine Brüder werden sich vor ihm neigen. Das war stark. Er soll einmal ein Versorger werden, ein Herrscher. Und nicht nur Herrscher, sondern auch ein Vater. Ein Vater von Ägyptenland, der dieses Volk führen und leiten wird. Das soll er werden. Also Josefs Herz wurde ein väterliches Herz und dieses väterliche Herz ging durch den Stock sozusagen, durch das Gefängnis durch, dass sein Herz ein Vaterherz wurde. Ein Herz, das Mitleid hat. Ich hatte in meinem Leben, weiß ich nichts vom Erleben mit einem Vater. Mein Vater starb, kam im Krieg um, als ich ein Jahr alt war. Aber ich habe dann neulich zu meiner Frau gesagt, muss auch schön sein, ein Vater, ein richtiger Vater zu sein. Es gibt auch andere Väter, aber ein richtiger Vater hat, oder Schwiegervater, da hat sie meine Frau gesagt, der hätte ich auch gern gehabt und du ihn auch. Also ein Vater. Ich habe immer das Bild gehabt, ich habe einen himmlischen Vater. Das ist die ideale Vorstellung, wenn du heute Morgen sagst, ich habe auch keinen Vater, aber der himmlische Vater wacht über dir, der hat die Eigenschaften, wo dein Herz einfach ausruhen darf. Und Josef, er bekam ein väterliches Herz, ein weiches Herz, ein großes, erweitertes Herz, ein großzügiges Herz, ein offenes Herz. Als Landesvater speiste er die Hungrigen, holt seinen Vater nach Haus und er vergab seinen Brüdern. Sein Denken, von dem ich vorher sprach, war total verändert. Sein Reden so anders. Er sagt zu seinen Brüdern, wo ist mein Vater? Sein Herz war beim Vater. Wo ist mein Vater, wie geht's meinem Vater? Wie geht's Benjamin? Ein Herz, das verändert ist, fragt nach dem anderen. Wie geht's ihm? Nicht nur so als Redensfloskel, sondern wirklich, wie geht's ihm? Wie geht's dir heute Morgen? Wie ist in deinem Herzen? Und er sah die Reaktion seiner Brüder und dann hat er zu ihnen gesagt, ihr gedachtet böse mit mir. Ihr gedachtet, er weist auf das Denken hin. Aber ich denke ganz anders von euch. Ich bin hierher geführt worden, weil Gott mich hierher geführt hat. Merken wir. Er hat diese Lektionen gelernt, die wir alle miteinander auch lernen dürfen. Gott hat ihn in diese Lage hinuntergeführt, nach Ägypten, damit er seine Brüder jetzt versteht und anders mit ihnen umgehen kann. Ihr gedacht das Böse. Gott hat's gut meint. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott hat mich hierher gesandt. Das ist Veränderung der Gesinnung. Und deshalb sagt Epheser 4, Vers 23, lasst eure Gesinnung vom Geist Gottes erneuern. Legt jede feindselige Gesinnung ab und fragt immer, was dem Herrn wohlgefällt. Allem, sagt er, der Paulus, bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Die Frage ist also, wie unser Fundament aussieht, unser geistliches Fundament. Wem gehört unser Leben? Ist Jesus der Herr in unserem Leben? Von wem lässt du dich beherrschen? Schuld? Von der Sünde? Die kann uns nur trennen vom Fundament Jesus Christus. Also es geht heute Morgen auch um die Herrschaftsfrage, wem will ich gefallen in meinem Leben? Will ich Jesus gefallen? Zu wem möchte ich ganz gehören? Ich meine ganz. Elia sagt ja, warum hängt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und heute will man beides, wir haben Gott und Mammon. Gott und Unmoral. Gott und. Versteht ihr? Immer beides miteinander. Aber Gott ist immer noch derselbe geblieben. Und seine Maßstäbe auch. Wir Menschen machen Unterschiede. Wir messen mit zweierlei Maß, nicht wahr? Aber Gott misst mit einem Maß. Und das macht uns so schwer. Und das macht auch der Gemeinde Jesu immer schwerer. Weil die Maßstäbe der Welt immer lockerer werden. Und wenn du dann den Maßstab der Bibel anlegst, ja, dann gehörst du, weiß wo ich hin. Verstehst? Und man sucht solche Prediger, wie es gerade einem in die Ohren kitzelt und gut tut. Aber Gott ist immer noch derselbe, ein Gott, wo man sich entscheiden muss. Entweder das goldene Kalb oder das Lamm Gottes. Entweder Kalb oder Lamm. Kalb Gottes, goldene Kalb oder das Lamm Gottes. Und ich sage euch, dieses Kalb ist ein wackeliges Gestell. Der Gott wackelt und der wurde zerstört. Warum kommt die Zerstörung? Damit das Unerschütterliche bleiben kann. Das muss, sagt Hebräer, das Unerschütterliche muss bleiben. Und wir verschließen dem Feind seinen weiteren Einbruch, indem wir uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Das wird sich in unserem Wesen zeigen, in unserem Verhalten zeigen. Und deshalb sagt die Bibel, tu Buße, das heißt, komm, kehr um zu Jesus, zerstört alle dämonischen Anrechte, die der Teufel noch auf dein Leben haben möchte. Und wenn die zerstört sind, dann wird der Segen Gottes fließen und der Schutz Gottes wird dein Leben beeinflussen. Der Heilige Geist erschüttert uns. Erschüttert uns. Oh, ich wünsche mir, dass der Heilige Geist uns so tief in der Tiefe unseres Herzens erschüttern kann, das ist Buße. Versteht ihr, wenn man das lässt, so wie die Bußerweckungen in Wales und so weiter waren, wie die Menschen erschüttert worden sind, geheult haben, zusammengebrochen sind und haben ihren Zustand erkannt und haben gesagt, Gott, ich bin so weit weg, erbarm dich doch meiner. Ich will auf das zählen, was Bestand hat. Und es soll zum Durchbruch kommen. Amen. Wünschst du dir einen Durchbruch? Petrus hat später in 1. Petrus 5, Vers 5 schreiben können. Alle, seid umkleidet mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, den Demütigen gibt er Gnade, um Demut zu bekommen, muss man Demut zu bekommen, ist Gnade empfangen. Die Voraussetzung. Das hat nicht mit eigener Stärke und mit eigener Kraft nichts zu tun. Diese Demut kommt aus einem zerbrochenen Herzen, aus dem Geschütteltwerden, aus dem Geist und durch den Geist. Und dann, mit neuer Berufung im Herzen, können wir nicht mehr so sein wie früher. Wir sind verändert. Das sagt Jesus dem Petrus. Er will ihm eigentlich so persönlich sagen, Petrus, ich habe dich schon immer geliebt. Aber so richtig für mein Reich konnte ich dich noch nicht gebrauchen. Du warst einfach zu stark. Es ging mehr um dich und dein Reich. Aber jetzt, wo du zerbrochen bist, er ging hinaus und weinte bitterlich. Es war der Zerbruch. Jetzt, wo du durch das Rütteln und Schütteln gegangen bist, jetzt kann ich dich wieder ganz neu berufen. Jetzt kann ich dir meine Menschen, meine Schafe, da sind die Kleinen und die Großen drin, in den Schafe, kann ich dir anvertrauen. Jetzt kann ich durch dich mein Reich bauen, durch Demut. Und Jesus sagt zu ihm, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Willst du mir so nachfolgen in der Demut, in dem zerbrochenen Sein, in dem alle Ehre dem Herrn geben? Jetzt konnte der Petrus die neue Berufung annehmen, gegründet auf dem Felsen Jesus Christus. Jetzt war er ein Hirte. Vorher war er so ein stürmischer, ein Stürmer. Raus aus dem Boden, los und marsch wieder. Und jetzt auf einmal hat er einen Stab in der Hand und weidet Schafe. Schönes Bild. Er hat die Berufung wieder, jetzt hat er die Berufung gefunden, seine Berufung, Schafe und Lämmer. Lämmer, das sind die Kleinen, zu weiden. Jetzt hat er ein Hirtenherz bekommen, ein Vaterherz. Ich weiß nicht, wie du dir den Petrus vorstellst, aber eine Verwandlung, eine Veränderung, das ist anzuspüren aus der Bibel raus. Jetzt führt er. Er wurde eine geheilte Persönlichkeit. Jetzt konnte er sich nicht mehr preisen und sagen, ich bin der Größte von euch. Er demütigte sich. Und jetzt war er ein perfekter Kandidat für die Gnade Gottes. Denn Gott gibt dem Demütigen Gnade. Jetzt hat er eine geheilte Vaterschaft. Man nennt solche Menschen Väter und Mütter in Christus. Amen. Die braucht die Gemeinde. Väter und Mütter in Christus. Und da baut Jesus auf. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, ich will bauen meine Gemeinde. Ich will Menschen aus- und zurichten mit einem Vaterherzen. Menschen, die Gottes Vaterliebe zuerst für sich annehmen, ergreifen und diese väterliche Verantwortung für sich, in der Familie und in unserem ganzen Land weitergeben. Die brauchen wir. Das sind Menschen, Väter und Mütter, sind Menschen mit der Botschaft der Versöhnung. Das kommt nicht mehr aus eigener Stärke raus, aus eigener Kraft, sondern so Väter und Mütter, die können erzählen aus der Vergangenheit, wie manches in Trümmern gefallen ist, manche Schwierigkeiten sie durchgemacht haben, welchen Prozess da sie durchgemacht haben und wie sie heil geworden sind. Und das können sie weitergeben. Das ist der Weg der Heilung, der Befreiung, des demütigen, weichen Herzens. Das heißt nachher, Säe im Geist und du wirst vom Geist ernten. Also es kommt im Säen auf das Geistliche an. Dort sind eigentlich unsere Probleme, ob es vom Fleisch ist oder vom Geist ist. Und wenn diese Nöte und Probleme, vorher habe ich angeführt, diese Erbitterung, dieser Neid oder was auch ist, wenn die ausgemerzt sind, dann durch den Geist, dann haben wir eine neue Gesinnung. Paulus schreibt oftmals davon, das hat mich immer so angesprochen. Der Weg, das muss der Weg sein, habe ich zu mir gesagt. Römer 12, Vers 11. Lasst euch vom Geist Gottes durchdringen. Oder wenn Gottes Geist von uns Besitz ergriffen hat, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Ich glaube, wir kommen dem Fundament durch Erschütterung, durch das Rütteln, durch das Schütteln, dem Fundament näher. Und dann sagst du, Herr, was muss ich tun? Oder was willst du, Herr, dass ich tun soll? Entweder machen uns diese Bewegungen, dieses Rütteln, dieses, wie Jesus zum Petrus gesagt hat, ich habe dich, der Satan will dich erschüttern. Entweder machen die Erschütterungen so, dass wir sagen, Schluss mit dem Satan, Schluss mit allem, was von der Seite her kommt. Und ich will mit Gott den ganzen Weg gehen. Ich klammer mich fest. Entweder macht es dich bitter oder macht es dich offen zu Gott. Entweder hart oder weich, entweder weiches Herz. Die Erschütterungen, dieses Durchschütteln, macht uns echter, fester, gegründeter. Wie Menschen durchs Leben gegangen sind und durchgeschüttelt und durchgerüttelt worden ist, habe erst neulich, oder da bin ich jetzt am Schluss, ein Leben gelesen von einem jungen Mann, der ohne Arme und ohne Füße auf die Welt gekommen ist. Es gibt ein Buch. Ohne Arme und ohne Füße. Ich habe gesagt, wie kommt der, wie bewegt er sich vorwärts, wie ist er, und wie kommt er klar mit Gott und mit Welt und Menschen und allem. Und der sagt, Gott hat es gut mit mir gemeint. Stell dir mal vor. Gott hat es gut mit mir gemeint. Das ist ganz stark. Und Gott hat ihn führen und leiden können, weil er ein weiches Herz bekommen hat. Ein weites Herz. Hat er zu Millionen von Menschen in der ganzen Welt gesprochen. Wie man ein Herz bekommt, das Gott in der Hand hat. Und junge Leute haben das haben sie aufgenommen. Von dem haben sie es abgenommen. Wenn der bei dem das möglich ist und wir mit unserem kleinen Bipafax, oder wie soll ich sagen, kennt ihr das? Den Bipafax, das ist so wertlose Dinge, halten wir noch fest. Und jetzt habe ich gelesen, jetzt hat er Kaira, stell dir mal vor, jetzt erst im Februar hat er Kaira. Und schaut zurück und sagt, Gott hat alles so wunderbar gemacht. Wenn Gott es so wunderbar bei dem macht, dann kann es wohl auch mit dir oder nicht. Wer hat noch Hoffnung? Gott meint es gut mit uns. Amen. Er bringt uns durch. Ich habe manchmal auch gestöhnt, habe ich, und habe gesagt, Herr, das tut so weh. Bring mich durch. Ich weiß noch nicht, ob ich am Ziel bin. Aber ich möchte ans Ziel kommen. Amen. Vielleicht hat meine Frau erst am
weiß man nicht, ein ganz, ganz veränderter Mann, so ein lieber Mann, so Schäfle oder weiß ich. Aber Gott will uns jetzt schon, Amen, war doch nicht, bis weiß, wie viele Jahre vergangen sind. Jetzt will Jesus uns an den Punkt bringen. Er sagt, jetzt kann er an dir arbeiten. Aber bis er an dem Punkt. Aber eins bin ich getrost. Er hat gesagt, ich habe einen guten Anfang mit dir gemacht. Ich bring dich durch. Amen. Halleluja. Auch Gemeindearbeit. Ich meine mal nicht so ganz einfach. Gemeindearbeit. Weil jeder so ein bisschen andere Meinung und Gesinnung hat und wenn man an den Punkt kommt, wo man in Richtung Gedanken des Friedens, gute Gedanken haben, füreinander, miteinander, dann sind wir auf der Spur, wo wir einander dienen können, wahrlich dienen können. Da ist nicht mehr die Musik, ich, mein, mir und mich und dass wir gesehen werden und ach, was ist da für Spreu alles, was war da alles, Spreu rum. Dann wird Weizen werden. Eine Gemeinde voller Weizen. Die bringt Frucht. Amen. Spreu bringt keine Frucht. Aber Weizen bringt Frucht. Und du sollst ein Fruchtbringender sein. Und lass heute Morgen alles, was noch im Weg steht, von Gott wegnehmen. Gott wird uns benutzen und gebrauchen. Amen. Können wir das für unser Leben anwenden? Komm, wir beten noch, dass der Heilige Geist das in uns schafft. Halleluja. Komm, wir stehen miteinander auf
und machen es einfach so. Wir bitten den Herrn, und wenn jemand noch ein Gebetsanliegen hat, mein Sohn hat immer gesagt, den Segen abzuholen, das schadet niemand, oder? Das hat er immer gesagt, so in seinem Slogan. Und den Segen Gottes, ein verändertes Herz, ein demütiges Herz. Vielleicht klappt es nicht alles auf einmal, aber erwartet doch, dass Jesus heute Morgen wieder ein Stück gearbeitet an dir und du sagst, ich will, dass Jesus an mir das vollbringt, dass ich ein offenes Herz habe, ein weites Herz, nicht eng, sondern ein Herz, Herr Jesus, jetzt kommen wir zu dir und wir danken dir, dass wir durch so manche Prozesse durchgehen.